weißt du was? Hier spielen sich so Dinge ab. Verdammt lang stehe ich schon hier. Mein Alter nahm ich mit zu dir. Und jetzt soll Schluss sein, oder was? Ihr glaubt, dass ich das durchgehen lass?
Sie kommen rein! Oh, 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 oh.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörfehler, Ausgabe Nummer 14. Heute geht es mal wieder um Fußball, aber um was Spezielles. Wir reden diesmal gar nicht mal so sehr um einen speziellen Verein oder um eine spezielle Fanszene als solche, sondern es geht heute um das Thema Südkurve bleibt. Das ist vor 2 Wochen so bei mir in Facebook aufgeschlagen. Dann beim ersten Drübergucken habe ich dann gesehen, worum es da geht und dachte mir, oh, da muss ich doch mal nachhaken, weil Crowdfunding, spannende Geschichte. Und die Jungs haben dann auch sofort geantwortet und heute habe ich den Clemens dran. Hallo Clemens.
Hallo Clemens. Hallo Niki.
Grüß dich. Du bist so eine Art Pressesprecher, Pressevertreter für die Presse, Ansprechpartner für die Crowdfunding-Aktion.
Genau, im Endeffekt. Braucht ja so ein großes Projekt, wie wir es jetzt aufgezogen haben, eben auch eine gewisse Aufgabenteilung. Und da fühle ich mich sozusagen für die Presse zuständig. Hm. Genau.
Damit wir so einen kleinen Background haben, wer du bist, mit wem wir da zuhören. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen.
Ja, mein Name ist Clemens Vöckler. Ich bin im normalen Leben, arbeite ich in der Stadtverwaltung im öffentlichen Dienst in Jena. Und ja, bin jetzt 32 Jahre alt und eigentlich, solange ich denken kann, Fan vom FC Karl Zeiss Jena, von meinem Lieblingsverein.
Du kommst auch aus Jena, richtig, ursprünglich?
Ja, genau. Also in Jena aufgewachsen und genau.
Ich habe ja Familie in Thüringen und da ist, wobei wir auch sagen, das ist eher Westthüringen. Da lachst du schon.
Mhm. Ja.
Ja, du weißt genau, worauf ich hinaus will. Dieses Einzugsgebiet von Karl Zeiss Jena, das ist ja eher Ostthüringen. Wie weit, geht, genau, das? Wie weit geht das so in Thüringen?
Ja, also ich sag mal, gerade wenn ich jetzt sage Weimar, dann wird schon die andere Seite wieder sagen, eieiei. Aber wir sehen natürlich Weimar natürlich in unserem Einzugsgebiet, dann halt hoch bis Naumburg. Also ich sag jetzt mal Gera, Altenburg in Richtung Osten. Und dann Südthüringen entsprechend bis zur bayerischen Grenze, beziehungsweise über unsere Freunde von der Südkurve München dehnt sich ja nun dann auch entsprechend über ganz Bayern auch mit aus, sozusagen die Freundschaft.
Okay. Wie bist du denn zum FC Karl Zeiss Jena gekommen?
Ich selbst bin irgendwann 1993 das erste Mal ins Stadion gegangen und ich hatte gerade eben schon nochmal nachgeguckt, gegen Rot-Weiß Essen war mein erstes Spiel. Mhm. Da war ich dann 9,5 oder so. Und ja, da bin ich eigentlich ja nur ein bisschen durchs Stadion gesteuert und war da mit meinem Vater, meinem Bruder. Mein Bruder war dann noch 4 Jahre jünger. Und weiß auch bis heute noch, dass wir 2-0 gewonnen haben. Das stimmt auch, wie ich gerade gesehen habe. Und ja, das war so das erste Mal, dass ich im Stadion war. Und ich bin dann auch relativ bald wieder Wiederholungstäter geworden.
Aber zu der Zeit warst du noch nicht in der Südkurve, oder?
Naja, ich war in der Südkurve tatsächlich, weil das der Fanblock sozusagen der Jena-Fans damals auch schon war. Und ich konnte es aber natürlich noch nicht wirklich einschätzen. Ne? Also da, ich weiß, da war dieser Trommler auf dem Zaun und der hat halt einen Takt vorgegeben, Manolo, der hat halt da seinen Trommeltakt gemacht und ja, das war halt für mich das Normalste der Welt, ne? Die Jena-Fans stehen in der Südkurve und Manolo trommelt. Und irgendwann gab es halt keinen Manolo mehr und kurz in einige Jahre auch keine Südkurve mehr. Und jetzt haben wir, ich sag mal, eine andere Art aktive Fanszene in der Südkurve.
Ich wollte gerade fragen, wenn ich an die Anfänge der Horda Azzurro mich erinnere, dann waren die ja auf der Gegend geraten, oder?
Die waren eigentlich mal überall, weil tatsächlich nachdem die Haupttribüne 98 oder 97 gebaut wurde, hat ja das Sicherheitskonzept einfach mal vorgesehen, dass die Gästefans eben in die Südkurve kommen und für die Heimfans kein Platz mehr ist. Und dann war über Block E, Block K auf der Gegengerade, wie du schon richtig gesagt hast, der Weg dann wieder zurück in die Südkurve langer. Also wir haben da bestimmt bis 2006, 2007 darum gekämpft, dass wir die Südkurve wenigstens zur Hälfte wieder kriegen.
Wenn du gerade erwähnst, dass ihr die Haupttribüne, dass die erst mal gebaut wurde vor einigen Jahren. Und ich glaube, das Stadion an sich wurde ja auch renoviert, oder?
Guck nicht so genau hin, würde ich sagen. Also ich sage jetzt mal, die Haupttribüne ist halt jetzt 19 Jahre alt. Ne? Und die soll ja auch tatsächlich stehen bleiben im neuen Stadionkonzept. Und der Rest ist, naja, also wenn du mit renoviert sagen willst, Farbe drüber gekleistert, dann sind einige Teile vom Rest renoviert, ja.
Ich wollte gerade fragen, woher kommt dieser Aspekt, dass man das Stadion jetzt neu bauen möchte? Ist das jetzt so, weil man in Erfurt und rundherum Magdeburg, Halle überall neue Stadien sieht, oder ist es wirklich an der Zeit, dass da was passiert?
Es ist an der Zeit, dass was passiert. Also seit 2006 gibt es das Versprechen des Oberbürgermeisters, dass jener ein neues Stadion bekommt. Da haben wir zweite Liga gespielt und dann sind wir ja Stück für Stück abgestiegen, also 2008 in die dritte Liga abgestiegen, 2012 in die vierte Liga abgestiegen. Und da war dann immer so vom Stadtrat der Hinweis an uns Fans, ja gut, jetzt seid ihr dritte Liga, da braucht ihr jetzt kein so neues Stadion, braucht ihr keine Arena, dann später, jetzt seid ihr vierter Liga, jetzt braucht ihr kein neues Stadion. Und irgendwann wird halt auch ein Stadion, das in seinen Ursprüngen 1924 eröffnet wurde, hält halt auch irgendwann keinen Sachen mehr stand. Also klar, man hat immer wieder mal was nachgebaut und so weiter und so fort, aber grundhaft war da jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall in den Bereichen Südkurve, Nordkurve, Gegengerade überhaupt nichts gemacht worden.
Wenn ihr dieses Südkurve bleibt, so zu Leben erweckt, liegt das daran, also ich war noch nie in Jena in dem Stadion zu einem Fußballspiel. Ist die Südkurve für euch speziell, weil es die Fankurve ist? Oder ist da einfach hinten hinter der Kurve noch irgendwie eine Infrastruktur für euch, wo ihr sagt, das können wir nicht aufgeben? Also Kneipen oder Treffpunkte oder irgendwie was?
Nee. Im Endeffekt ist es, was der Fanblock ist. Also Kneipeninfrastruktur ist da gar nicht, sondern es ist einfach eine Fankurve, die über die traditionell dort ist, also ne, seit Jahrzehnten dort ist, wie gesagt, mit der Unterbrechung zwischen 97 und 2007. Und seitdem wir 2007 die Südkurve zur Hälfte wiedergewonnen haben, ist es eben auch zu einer Marke geworden. Ne? Also es gibt Leute, die sich einfach Südkurve tätowieren. Es ist auch eine völlig neue Bürgerbewegung insgesamt aus der Südkurve heraus entstanden. Es gab ja mal Überlegungen, das Stadion in Loveda, also an der Autobahn zu bauen, also raus aus dem Paradies zu nehmen. Da ist es auch die Südkurvengemeinschaft gewesen, die sich dagegen erhoben hat und gesagt hat, in Jena Stadion gehört ins Paradies und nirgendwo anders hin. Und das hat Wirkung gezeigt und insofern, das ist einfach einerseits eine Marke, eine Identifikationskraft, die aus dieser Südkurve herausgeht und eben auch eine Bewegung, eine Gemeinschaft, die wir nicht missen wollen.
Ist das wie kann ich mir denn die Südkurve in Jena vorstellen? Also was für einen Altersschnitt trifft man da ungefähr? Was sind da für Leute anwesend? Also gibt es noch richtig alte Fanclubs, die da beheimatet sind? Oder ist das eher so die neuere Generation, die da unterwegs sind?
Kommt halt immer drauf an, ob du in einem gewissen Alter noch stehen möchtest. Ne? Also wir haben Wir haben, ich sag mal, einen Fanclub Eagles beispielsweise, die haben neulich ihr 35-jähriges Jubiläum gefeiert und die sitzen zwar nur mittlerweile sicherlich überwiegend auf der Haupttribüne, aber ihre 35-Jahr-Feier haben sie in der Südkurve abgehalten, ne, weil sie genau wussten, wo sie herkommen. Sie haben es zwar damals nicht Südkurve genannt, sondern es war eben die Kurve, aber es war im Endeffekt derselbe Ort, wo wir heutzutage auch stehen. Und da merkt man einfach auch die Identifikationskraft, der Altersschnitt in der heutigen Südkurve. Ja, ist, sag ich mal, zwischen 17 und 55 alles dabei. Also ich würde schon sagen, dass das vielleicht im Bereich von Anfang 30 ist insgesamt oder Ende 20.
Kommen wir mal auf dieses Crowdfunding zu sprechen. Crowdfunding, wie spricht man es richtig aus?
Ja, also wir haben es ja als Crowdfunding aufgebaut und das ist natürlich, die Grundlage bildet natürlich das Crowdfunding, aber da wir das speziell für Fans, für Sportfans aufgebaut haben, haben wir eben aus dem Funding ein Fanding gemacht und damit einen völlig neuen Kunstbegriff geschaffen.
Wie fange ich das jetzt an? Dieses Crowdfunding ist ja jetzt während der EM, oder ich habe das jetzt während der EM erst wahrgenommen. Ist das ein Thema, was jetzt irgendwie brandheiß auf die Fläche gekommen ist, oder ist das eine Sache, wo ihr gesagt habt, da haben wir jetzt ein bisschen Vorzeit, da können wir jetzt ein bisschen Vorbereitung machen, ein bisschen und gucken, was dann passiert, oder war das jetzt wirklich auf den letzten Drücker?
Die EM spielt uns zwar in die Karten, aber die Geschichte fängt weit vorher an. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, der Stadtverwaltung oder der Stadt Jena hat lange Zeit versucht, ja, sich mit dem Thema nicht beschäftigen zu müssen und jetzt holt es eben auch die Stadtverwaltung langsam ein. Unsere Flutlichtmasten sind vor glaube ich, 3 Jahren abgerissen worden, weil sie von dem Hochwasser so sehr in Mitleidenschaft angeblich gezogen worden sind, dass sie eben nicht mehr standhaft waren, also nicht mehr stehen, nicht mehr gut gestanden hätten. Das sehen wir anders, aber was willst du machen? Und dann wurde langsam klar, okay, wenn man dauerhaft vierte Liga tatsächlich auch spielen will oder eben auch wieder in die dritte oder in die zweite Liga hochschauen will, dann braucht man eine neue Flutlichtanlage und natürlich auch ein moderneres Stadion. Und da waren dann zwei Diskussionen, Diskussionsschwerpunkte da. Einmal war eben Sanierung im Bestand, wo man gesagt hat, damit sparen wir ein bisschen Geld, aber wirklich nachhaltig ist das nicht. Dann fangen wir in 10 Jahren vielleicht wieder an. Und jetzt hat man halt gesagt, okay, man baut in dem Rahmen des alten Stadions sozusagen die neue Arena rein. Und die Fans haben sich ja seit 2007, 2008 auch regelmäßig in die Diskussion eingebracht. Das war nicht immer so gewünscht vielleicht, oder zumindest kam es uns so vor an mancher Stelle. Aber die Diskussionen wurden dann auch immer wieder weitergeführt, sich immer wieder eingemischt, wie ich dir vorhin schon gesagt habe. Thema Stadion, Standort Lobeda, ne, da waren ja dann auch wir Fans, die gesagt haben, nee, ist nicht, geht nicht, machen wir nicht mit. Stadion gehört ins Paradies. Und jetzt,
Können wir da kurz drauf
ja.
eingehen? Lobeda, das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diese Plattenbausiedlung, die man am Rande der Autobahn sieht, ne? Wenn man Jena
Das ist
vorbeifährt.
richtig, genau, ja.
Und das Paradies ist dann ganz woanders gelegen in der Stadt.
Das
Also
ist
vielleicht kannst du uns dann mal so ein
ja,
bisschen die Stadt dabei noch ein bisschen, dass wir da so einen Überblick bekommen.
also ich sage es mal so, Lobeda ist an der Autobahn und die Autobahn ist am südlichsten Zipfel von Jena. Und das Paradies ist ein Park, der im Süden des Stadtzentrums liegt. Und also ich sag mal so ungefähr 5, 6, 7 Kilometer nördlich von Lobeda. Und Da steht eben das Stadion direkt an der Saale, und ist natürlich entsprechend eingeringt von den Bergen, die rund um Jena sind. Und ja, wie gesagt, es ist in der Zentrumsnähe da, in dem Stadtpark im Paradies. Man hat direkt eben den Bahnhof Jena Paradies in der Nähe. Auch der Bahnhof Jena West ist in der Nähe. Und ja, das ist so sind so die Gegebenheiten, die das Stadion im Paradies hat.
Und was hätte euch nicht gefallen, dass es halt an der Autobahn gebaut wird? Nur die Tatsache, dass es
Das
dann auf der grünen Wiese ist, oder?
Genau, also einfach die Tatsache, dass es ein seelenloser Kasten, einem seelenlosen Ort, der nur den Vorteil der infrastrukturellen Anbindung hat. Und wie gesagt, wir sind ein Verein, der seit 1903 existiert. Seit 1924 spielt der Verein in diesem Stadion im Ernst-Abbe-Sportfeld an diesem Ort. Und es ist für uns nicht akzeptabel, diese Tradition über Bord zu werfen.
Jetzt will die Stadt das Stadion ja neu bauen. Und das Ding, dass die Problematik ist wohl, dass sie die Gästefans wieder in dieser Südkurve unterbringen wollen. Warum wollen die denn unbedingt die Fans in der Süd, also den Gästeblock in der Südkurve eröffnen oder machen?
Ja, genau. Da komme ich gerade nochmal auf den Punkt, was du vorhin gefragt hattest, wann das dann sozusagen akut wurde. Genau als dieser Bebauungsplan uns vorgelegt wurde, kamen wir auf den Trichter, okay, dass diese Gegebenheiten, die sehen irgendwie so aus, als wenn das alte Sicherheitskonzept weiter durchgezogen werden soll, nämlich Gästefans in die Südkurve. Das ist ja aktuell auch so, ne? Wir haben quasi den südöstlichen Teil der Südkurve und die Gästefans haben den südwestlichen Teil der Südkurve. Das wird dann besonders lustig, wenn Erfurt kommt. Und ja, ansonsten funktioniert das aber ziemlich gut. Und die DFL-Auflagen, DFB-Auflagen für neue Arenen schreiben ja vor, dass man Gästefans und Heimfans wirklich weit trennt, ne? Also sprich, wenn die Heimfans in der Süd sind, gehören die Gäste in den Nord und wenn die Heimfans im Osten sind, gehören die Gästefans in den Westbereich, ne? Wie man es eben in vielen modernen Stadien hat. Und die Polizei ist der Auffassung, dass es die Gegebenheiten in Jena nicht hergeben, dass die Gästefans vom Norden herangeführt werden. Und das sehen wir anders. Und als wir das eben bemerkten Ende letzten Jahres, dass die Meinungen da so unterschiedlich sind, haben wir angefangen, eben ein Nordkurven-Gästeblock-Konzept zu erarbeiten. Und als wir das dann dem Stadionplaner vorgelegt haben, hat der gesagt, ja, vielen Dank. Aber ehrlich gesagt, ihr könnt so viele Konzepte schreiben, wie ihr wollt. Das wird immer mit dem Totschlagargument der Kosten der Finanzierung tot gemacht werden. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann brauchen wir scheinbar ein gewichtiges Maß an Geld, um auch Gehör zu finden. Und dann kam eben die Idee eines Crowdfundings, dass wir dann entsprechend zu einem Crowdfunding gemacht haben.
Da kommen wir gleich nochmal drauf. Das
Genau.
Nordkurvenkonzept, was du jetzt gerade erwähnt hattest.
Ja.
Jetzt stelle ich mir, ja, wenn jetzt einer zu mir käme und würde sagen, das Problem hast du jetzt da oben in Neunkirchen und jetzt müssten wir da ein Konzept erarbeiten, hätte ich ein Problem. Also ich wüsste weder, wie ich mir so ein Konzept erarbeiten müsste, noch
Ja.
wüsste ich jemanden, der mir das schreiben könnte oder
Ja.
worauf ich da achten müsste.
Ja.
Sprich,
Ja.
wie habt ihr euch da Hilfe geholt oder Ratschlag?
Also normalerweise ist es ja Aufgabe der Polizei, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten. Dann müssen wir ja, wie überlastet eben die Polizei auch ist. Und ich sag mal, so war eben auch so die erste Reaktion von unseren Sicherheitsbehörden. Und wir haben dann angefangen, was zu schreiben, sprich eben einfach mal zu überlegen, wie ist es jetzt aktuell? Was verändert sich durch den Arenabau? welche Möglichkeiten hat man? Also sprich, ich kann es ja mal konkret machen. Auf der Westseite, es geht eigentlich nur um die Westseite des Stadions. Da steht eben die Haupttribüne und im südlichen Teil der Haupttribüne ist der Gästeblock und auf dem nördlichen Teil der jetzigen Haupttribüne stellen wir uns eben den zukünftigen Gästeblock vor. Und beide Zuwegungen, also sowohl denn von Süden als auch von Norden, werden durch die Saale, durch den Fluss, der am Stadion vorbeifließt, blockiert. Und es gibt genau zwei Brücken. Das eine ist eine Fußgängerbrücke, die ist neu gebaut worden. Da werden sozusagen die Gästefans aktuell in die Südkurve herangeführt. Und es gibt eine Brücke, die etwas weiter im Norden ist, also aber auch fußläufig gut erreichbar. Da könnten theoretisch Autos drüber fahren. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Auffassungen von der Stabilität dieser Brücke. Und da stellen wir uns vor, da die auch kürzer zu den beiden Bahnhöfen ist, dass da eben Gästefans gut herangeführt werden können an die Nordkurve.
Das war ja schon mal der Fall. Also ich kann mich erinnern, dass Lok Leipzig in der Nordkurve mal gestanden hat, in Jena.
Ja, natürlich. Also es war tatsächlich der Fall, bis 97 die Haupttribüne gebaut wurde und dann eben, ich sage es mal, wahrscheinlich auch Fantrennung auch eine etwas größere Rolle dann spielt, ne? Also ich kann mich noch erinnern, 1995 Aufstiegsspiel gegen Sachsen Leipzig zum Aufstieg in die zweite Liga. Da hatten die Sachsen Leipzig-Fans die ganze Nordkurve, ne? Und das hat irgendwie funktioniert, ne? Ich war da jetzt auch nicht, war ja da auch erst 11, aber habe auch nur gemerkt, wie die dann beim 2-0 ersehen oder vorm 2-0 ersehen, dann Elfmeter bekamen, über den Zaun sind und auf den Platz gestürmt sind. Wie das dann hinter den Blöcken abgegangen ist, kann ich dir nicht mehr sagen. Aber irgendwie scheint es ja funktioniert zu haben. Und das macht uns ja auch Hoffnung, dass eben unsere Ideen nicht völlig verquer sind, sondern dass es eben, ja, ich sage jetzt mal, einer gewissen Anstrengung, aber eben auch mal ein bisschen miteinander reden bedarf, um da eben auch eine gute Lösung für die Nordkurve als Gästeblock zu finden.
Genau, ihr habt ja jetzt, du hast ja eben erwähnt, dass ihr dieses Konzept erstellt habt und als Antwort bekommen habt, ihr könnt die schreiben, so viel ihr wollt, das wird alles nichts bringen, weil es genug Totschlagargumente im Raum gibt.
Unter anderem Geld.
Unter anderem Geld. Und dafür habt ihr jetzt die Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen.
Genau.
Wie muss man sich
Also
das
jetzt,
vorstellen?
ja, also man muss sich vor allem erstmal die Vorbereitungsphase vorstellen, die ist eigentlich seit Anfang des Jahres gewesen. Und der Start war quasi am 6.6. Wie muss man sich das vorstellen? Im Endeffekt am Anfang haben wir ein Orga-Team gebildet von Leuten, wo wir erstmal Ideen gesponnen haben. Was haben wir vor? Was wollen wir? Haben uns dann mit dem Fraunhofer Zentrum Leipzig einen starken Partner ins Boot geholt.
Was hat es mit diesem Partner auf sich? Also
Ja.
warum habt ihr euch denn ins Boot geholt oder?
Ich sag mal, erstmal war es ein ganz großer Zufall, dass wir die Chance bekommen haben, weil tatsächlich an Fraunhofer kommt man ja so einfach erstmal nicht ran. Aber der Zufall war einfach der, dass dass quasi der Gruppenleiter Innovationsfinanzierung, der Dr. Robin Bürger, in der Nachbarschaft von einem aus unserem Orga-Team wohnt. Und die hatten ein paar Monate zuvor schon mal zum Thema Crowdfunding gesprochen, einfach mal so ganz allgemein, ne? Weil der Herr Dr. Bürger sich da ja eigentlich fast täglich damit beschäftigt.
Ah, das ist
Und
das war das Basic Wissen, was ihr dafür brauchtet, das war das Fraunhofer Institut sozusagen, die sich schon ein bisschen mit der
das
Materie
Fraun
auskennen.
Ja, das Fraunhofer-Zentrum in Leipzig, genau.
Okay.
Also es gibt ja verschiedene, es gibt das Institut in München und dann gibt es eben verschiedene Zweige. Und bei uns ist eben das Fraunhofer-Zentrum Leipzig für internationales Management und Wissensökonomie. Das ist der komplette Name. Und genau, und dann hat man eben den Herrn Dr. Bürger im Boot und dann muss man natürlich noch das Fraunhofer Zentrum überzeugen. Sprich, dann haben wir unseren Plan gesponnen. Der Herr Dr. Bürger hat das bei sich in der Innovationsfinanzierungsgruppe vorgestellt. Das wurde angenommen, das Projekt. Und seitdem ist sozusagen das Fraunhofer Zentrum in Leipzig unser wissenschaftlicher Partner, weil die sich jetzt auf die Fahnen geschrieben haben, aus unserem Crowdfunding-Projekt ein Forschungsprojekt für Crowdfunding in bestehenden Communities zu machen, weil die das ganz spannend finden. Wie funktioniert Crowdfunding im Sport und was muss man dafür tun, damit es richtig gut funktioniert? Na, und wie funktioniert das bei einem Viertligisten, für den sich eigentlich die Leute oder Deutschland nur interessiert, wenn sie gegen Bayern München in der ersten Runde des DFB-Pokals spielen? Ne? Ja, und solche Fragen stellt sich eben das Fraunhofer Zentrum da und das haben die dann sehr spannend gefunden und ja, dann hat man die im Boot und dann muss man ja noch eine Crowdfunding-Plattform finden, die sind ja auch immer gar nicht so billig. Und
Vielleicht kannst du an der
da
Stelle mal
muss
damit einsteigen, zu erzählen, wie sich das verhält mit dem Crowdfunding, damit man dann vielleicht auch
Ach
irgendwann
so,
kapiert, warum ihr
okay.
dieses Crowdfunding gemacht habt, weil das hat ja dann auch nochmal
Genau.
was.
Also die Idee von Crowdfunding ist ja, dass man eine Crowd findet, also eine Menge von vielen, vielen Menschen, die mit kleinen Beträgen ein Projekt unterstützen und dadurch bekommt das Projekt eine große Summe zusammen, die einer alleine nie hätte aufbringen können oder auch nie hätte aufbringen wollen, ne? Selbst wenn das wenn das gekonnt hätte. Und ja, mit vielen kleinen Spenden kann man da eben eine große Sache erreichen. Und das ist halt die Idee, die hinter Crowdfunding steht. Gibt es in verschiedenen Formen. Ich sage jetzt mal die zwei wichtigsten. Einmal so eine Art Anleihe. Das machen viele Vereine aktuell, wo es dann das Geld verzinst zurückgibt. Und weil das, was wir machen, ist eben die Spendenversion oder die Reward-Version, wo jemand uns quasi Geld gibt als Spende. Und als Gegenwert quasi ein Geschenk, ein Reward zurückbekommt.
Und ihr habt euch ja scheinbar für die bestehenden Plattformen, die es vorher schon gab, da war ja scheinbar irgendwie ein Problem, dass ihr da kein Interesse hattet, daran teilzunehmen, oder?
Soweit kam man gar nicht, darüber nachzudenken, weil dieser Gedanke, das als Forschungsprojekt zu machen und dadurch, dass unser Projekt so noch nie da gewesen ist auf der Welt, hat verschiedene Crowdfunding-Plattformen spontan angesprochen und die sind dann, oder besser gesagt, das Fraunhofer-Zentrum hat dann mit uns eine Ausschreibung gemacht, wo dann Crowdfunding-Plattformen da uns eben entsprechende Angebote gemacht haben und da haben wir dann das Innovation Service Network ausgewählt und das ist quasi 1000 mal 1000.at, also die sitzen in Graz und die sind es dann letztendlich geworden.
Und die haben jetzt diese Plattform Crowdfunding, wie es jetzt ist, wie ihr es anbietet,
Genau.
so ins Leben gestellt dann sozusagen.
Genau, also das Crowdfunding.net ist die sogenannte Landingpage und von dieser Seite, wenn man dann quasi auf den, also was heißt von dieser Seite auf dieser Seite ist erstmal erklärt, worum geht's uns. Das haben wir mit Hilfe von Fraunhofer und von Bekannten und Freunden in 20 Sprachen übersetzen lassen, diese
Ja,
Story.
ich wollte gerade sagen, ich habe gesehen, das sind ja unfassbar viele Sprachen.
Ja, genau. Und dann haben wir, kann man sich eben auch entsprechende Presseveröffentlichungen angucken, kann sich eben die Liste der Spender angucken, sowohl online als auch offline. Kommen wir nachher noch vielleicht noch dazu, was das heißt. Und wenn man dann eben auf Unterstützen oder Support klickt, also wenn man auf Unterstützen klickt, kommt man auf die 1000x1000.at Seite in Deutsch, und wenn man auf Support klickt, kommt man auf die 1000x1000.at Seite auf Englisch. Das war auch nochmal so eine Neuerung, weil tatsächlich ist das auch Neuland für ISN, ihre Spendenseite sozusagen oder ihre Crowdfunding-Seite auf Englisch komplett zu übersetzen.
Aha.
Ne?
Aber
Ja.
diese Plattform, die ihr da jetzt ins Leben gerufen habt, ist eine Plattform, da kann theoretisch, wenn ich das so richtig gelesen und verstanden habe, könnte jede Szene oder ein Verein seine Crowdfunding-Projekt, wenn er es mit Sport zu tun hat, sagen wir mal, einreichen.
Genau, also das ist nicht nur auf uns gemünzt, die ganze Geschichte, sondern crowdfunding.net soll auch nach unserem Projekt noch weiterleben. Und interessierte Vereine, interessierte Fanszenen können sich da bewerben. Sogar relativ bald. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, ab August sind da schon Bewerbungen möglich. Und dann wird sozusagen das spannendste Projekt von den Bewerbungen ausgewählt, und die können dann sozusagen auf die vorhandene Crowd. Es gibt ja auf der Seite die Möglichkeit, sich ein Newsletter auch zu bestellen, und dann würde man auch entsprechend eine Info bekommen, wenn da ein neues Projekt läuft. Beziehungsweise gehen wir auch davon aus, dass Leute, die sich für Bürgerbeteiligung, für Fanbeteiligung, Fußball interessieren, auch regelmäßig auf diese Seite schauen und schauen, ist es ein Projekt, was mich interessiert, was ich gerne unterstützen möchte. Und dass es das Crowdfunding.net quasi eine vielleicht sogar internationale Adresse wird. Deswegen haben wir auch .net gewählt und nicht .de oder .com. Ich meine, am Ende landet man auf .de bei uns, aber das kann man dann genauso umleiten oder auf .net lassen. Das ist jetzt also nicht nur auf Deutschland gemünzt, die ganze Geschichte.
Jetzt haben wir ja festgestellt, also das war ja jetzt euer Favorit, auf das habt ihr ja jetzt letzten Endes gesetzt. Aber du hattest ja erzählt, ihr habt euch zusammengesetzt und versucht erstmal ein bisschen Ideen zu sammeln. Gab es noch andere Ideen, die dann so leider verworfen werden mussten oder wo ihr dann, ja, die halt.
Meinst du jetzt Alternativen zum Crowdfunding?
Ja, wenn
Oder?
ich gehe davon aus, ihr habt euch erstmal zusammengesetzt, reichlich gemault und dann überlegt, was können wir machen. Und ich gehe mal davon aus, da waren ja bestimmt erstmal noch andere Ideen, bevor ihr auf das Crowdfunding kamt, oder?
War ehrlich gesagt wenige Ideen als Alternative, weil im Endeffekt erstens mal diese Idee sowieso schon mal im Raum stand durch das Gespräch mit dem Herrn Dr. Bürger, was wir ja schon vorher mal hatten oder einer aus dem Orga-Team hatte. Und naja, eine Alternative wär halt gewesen zu sagen, okay, lassen wir es halt, dann haben wir halt keine Chance, oder halt dauerhaft auf die Barrikaden zu gehen. Ne? Also quasi zu versuchen, weiter politischen Druck aufzubauen und zu versuchen, ohne Kohle im Hintergrund zu seinem Recht zu kommen.
Okay, jetzt habt ihr dieses Crowdfunding-Ding gestartet am 6.6., hast du gesagt.
Genau.
Wie ist so die Resonanz oder was ist da bisher gelaufen, passiert?
Ja, was ist seitdem passiert? Also, um mal vom schnöden Mammon auszugehen, sind wir jetzt bei knapp 70.000 Euro, die wir in dem ersten Monat jetzt gesammelt haben. Und Ansonsten viele Aktionen, also sprich, wir haben jetzt auf verschiedenen Fan-Turnieren sozusagen auch schon die Offline-Kasse füllen können bei Freundschaftsspielen unseres Vereins. Haben wir einen Stand, wo wir aufmerksam machen auf unser Projekt. Am 6.6. direkt haben wir uns in der Innenstadt als Südkurve getroffen und mit knapp 350 Leuten sozusagen das Projekt eingeläutet und Flyer verteilt, schon mal mit einem großen Knall sozusagen auf uns aufmerksam gemacht, im positiven Sinne. Und ja, ansonsten.
Wie ist da so die Resonanz des Vereins? Also wie ist da das Feedback? Unterstützen die euch dabei oder sagen die, machen ihr mal?
Also der Verein ist ja immer auch ein bisschen, sag ich mal, dran gebunden, dass eben dann auch das Stadion steht am Ende, ne? Also die können nun nicht sagen, ohne Südkurve kein Stadion.
Klar.
Das sagen wir ja auch nicht, sondern wir sagen eher, ohne Südkurve keine Fanszene. Ne? Also da muss man sich dann halt auch einfach von Seiten auch des Vereins und der Spieler und der Offiziellen überlegen, möchte man eine Arena mit Tennispublikum, was es ja nun leider ohne eine aktive Fanszene ist. Das haben wir gemerkt, als die Südkurve 2014 aufgrund des Investors einen Stimmungsverzicht geübt hat, also ein Jahr lang keine Stimmung. Da gab es genau ein Spiel, wo es richtig abging im Stadion. Das war das 5-0 im Thüringen-Pokalfinale gegen Erfurt. Da waren sie irgendwie alle an. Aber ansonsten hättest du wirklich in den meisten Spielen die Stecknadel fallen hören können. Und das war für uns auch keine schöne Situation, aber es war leider so. Aber der Verein hat uns vollste Unterstützung dazu gesagt. Der Pressesprecher hatte in unserer Pressekonferenz am 6.6. auch nochmal einen leidenschaftlichen Beitrag gebracht, wie überragend er dieses Projekt findet und wie absolut unterstützenswert. Und ja, das ist so die Vereinsseite, und die Spieler haben es jetzt auch nochmal mit finanzieller Unterstützung deutlich gemacht. Also wir hatten ja eine Wette laufen, genau, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Wir haben Business-Wetten, sprich, da gab es also unseren Supporters-Club, der hat gesagt, wir geben 765 Euro in das Projekt rein, wenn die Spieler sozusagen auch diese 765 Euro erreichen als Spende. Und die Spieler haben insgesamt dann 1350 Euro erreicht, also das deutlich übertroffen. Und genau, also insofern können wir uns also auch mit der Unterstützung der Spieler dann sicher sein. Die hatten ja nun die gesamte Rückserie schon entsprechend unserer Südkurve bleibt Shirts getragen, haben sich immer wieder ablichten lassen auch mit diesen Shirts, und zeigen ja auch mit, wenn nach dem Spiel gehen sie halt zuerst in der Südkurve, egal ob es was zu feiern gibt oder eine Niederlage gibt. Der Weg geht in die Südkurve und danach eben entsprechend die Runde rum ums Stadion. Ja.
Du hast ja die Businesswetten gerade angesprochen. Ich habe die Woche eine sehr spannende gelesen von einem Fahrschulunternehmen, das eine Wette ausgerufen hat. Habt ihr denn schon die Leute beisammen, die diese Wette annehmen?
Ist ein spannender Termin. Ich glaube, am Freitag ist das, glaube ich. Da muss man tatsächlich auch erstmal Zeit haben.
Sitzt jetzt die Südkurve komplett vor dem Prüfungsbogen nochmal.
Ja, also tatsächlich ist das der Plan, und ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor, weil meine Fahrschule wird nächsten Monat 14 Jahre her sein. Und ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine echte Herausforderung. Insofern kann ich an Mike Ukena da echt nur Danke sagen. Sehr kreative Idee. Und das werden wir, werden wir anpacken und tja, was da rauskommt, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen.
Habt ihr noch mehr so kleinere Unternehmen oder so Mittelstandsunternehmen, die euch da mit Wetten helfen?
Genau, also das, du hast ja, ich weiß nicht, ob du das auf Facebook gelesen hast oder auf der Homepage.
Ich hatte das,
auf der Homepage.
Die Tage gelesen, ja.
Ja, und auf der Homepage sind alle Business-Wetten, die bisher waren, zusammengefasst. Ich scroll gerade nochmal durch.
Ich dachte nur, weil ich da, so die Fahrschule, das war eigentlich ein ganz cleverer Zug, ne? Weil
als Sponsor
kannst du dich da halt auch schön
Genau, also wir haben zum Beispiel den Beginn hat die alte Remise in Tiefort gemacht. Das ist ein wunderbares Gastlokal, wo man eben auch Räume anmieten kann, wo man Sport machen kann in der Nähe von Weimar. Und die hatten quasi gesagt, ja, wenn ihr 40.000 Euro erreicht, dann gebt mal was dazu. Und das war ja nun relativ einfach, wenn man jetzt schon bei 70.000 sozusagen ist. Und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, der Supporters Club hatte ja auch die Wette mit der Mannschaft gemacht, ne? Erreichte Mannschaft mindestens 765 Euro, geben wir auch 765 Euro dazu. Auch sehr interessant. Und was auch nochmal so das Internationale an unserer an unserem Projekt unterstreicht. Art Contour in Jena hat, also es ist so eine Business-to-Business-Agentur, die sehr renommiert ist. Das haben wir vor allem da gemerkt, als wir uns mal zu ihrem Empfang eingeladen haben und wo wir dann die Möglichkeit hatten, vor 150 anderen Firmen sozusagen unser Projekt vorzustellen. Da war die Wette gewesen, dass wir mindestens 15 unterschiedliche Länder erreichen, aus denen wir Spenden erzielen konnten. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 17. Das heißt, ja, die Wette haben wir auch schon im Sack. Und jetzt waren wir noch ein Fanclub gewesen aus Neustadt-Orla. Die hatten gesagt, 800 Supporter online wie offline. Und das haben wir auch geschafft. Und jetzt genau die Fahrschule Okena-Wette ist so das aktuellste.
Habt ihr eigentlich eine Summe, die ihr erreichen müsst? Oder habt ihr da gesagt, wir lassen das jetzt laufen, weil wir wissen nicht, wie viel das nachher sein soll? Also was die Umbauten nachher kosten würden, wenn ihr es denn schafft?
Ja, so wie du sagst, ist richtig. Genau, also wir haben keine Ahnung. Das konnte uns bisher noch keiner sagen. Was der Spaß kostet. Und insofern müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir so viel möglich sammeln müssen, um da voranzukommen.
Aber ihr habt schon ein gewisses Konzept vor, ne? Also ihr habt schon dieses Konzept, wo du gesagt hast, was ihr geschrieben hattet und ausgearbeitet habt.
Ja, ja, das war, also es gibt auf jeden Fall die Idee, wo es lang gehen soll, aus dem Norden. In die Nordkurve. So, und da gibt es eine Brücke, der sogenannte Sportsteg. Da ist die Aussage der Sicherheitsorgane, dass darüber keine Einsatzfahrzeuge fahren können. Mhm. Gut, weiß ich nicht. Aber
also das wäre so eine der Baustellen, die da.
Das wäre so eine der Baustellen, genau. Also das müsste sicherlich dann mal von einem Statiker angeguckt werden. Dann müsste man geguckt werden, wenn man das Ding wirklich verstärken muss, was das eben kostet, das zu verstärken. Und wir gehen im Endeffekt aus zwei Richtungen ran. Die eine Richtung ist auch wirklich Geld in der Hinterhand zu haben und sagen zu können, okay, wir beteiligen uns an den Kosten oder tragen die Kosten komplett selbst, je nachdem, wie viel es kostet und wie viel wir haben. Und das zweite ist, dass wir auch auf die Supporterzahl gucken und hier natürlich auch zeigen wollen, schaut her, Stadtpolitik, Sicherheitsorgane, wir haben so und so viele Leute, die unser Projekt gut finden, die unser Konzept unterstützen. Wir können also gar nicht so falsch liegen.
Wohl wahr. Ja, wie also ist das?
Den Druck.
Ich gehe davon aus, die Resonanz an sich auf die Aktion, die Bemühungen und den Gedanken als solchen ist doch, denke ich mal, durchaus positiv in der Stadt, oder?
Ja, weil man ja auch weiß, was man an der Südkurve hat, ne? Wie ich hatte ja vorhin schon den Stimmungsverzicht 2014 angesprochen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja fast eine Nagelprobe der Fanszene auch rein. Weil natürlich, da gab es Leute, die das gut fanden, da gab es Leute, die das schlecht fanden. Es versuchte sich auch eine neue aktive Fanszene zu finden außerhalb der Südkurve. Und alle Versuche an der Südkurve vorbeizukommen, haben am Ende nicht funktioniert und es blieb am Ende ein doofes Gefühl, ins Stadion zu gehen, weil man wusste, es ist keine Stimmung, es ist wenig los. Und das nimmt einem natürlich auch ein bisschen den Spaß am Fußball, und da nehme ich mich selber gar nicht aus. Also ich bin in der Zeit auch nicht gern zu Fußball gegangen, weil wenn die Ergebnisse dann auch ausbleiben und dann nicht mal das ist, woran man sich normalerweise festhält, nämlich ein bisschen Party zu machen und ein bisschen Stimmung zu machen, dann macht Fußball auch irgendwie echt keinen Spaß mehr.
Das stimmt wohl. Die Carl-Zeiss-Kurve, die Südkurve. Kommen wir nochmal auf die Südkurve ganz zurück. Was war denn jetzt? Ihr seid ja momentan in der Regionalliga, richtig? So die Highlights der letzten Jahre, was war denn da noch? Gab es da was? Wo ihr als Fanszene euch aufbaut oder irgendwie mal ein bisschen was bewegen könnt?
Ja, durch die mäßigen Leistungen unserer Mannschaft müssen wir uns unsere Highlights zum Teil selber suchen, ne? Und ich hatte ja vorhin schon die Südkurvengemeinschaft angesprochen. In der vierten Liga haben wir aktuell die Ehre, zu Mannschaften wie im FC Schönberg zu fahren, die ganz hinten bei Lübeck liegen. Und das ist natürlich eine absolute Ochsentour für uns aus Thüringen. Und dann eben zu einem Gegner, der uns letztes Jahr geschlagen hat, oder ja, dieses Jahr im Februar war es, und trotzdem eigentlich sich nicht mit uns messen können sollte. So, und da hat man halt eine schöne Aktion, dass wir uns eben um das Spiel herum getroffen haben. Oder auch Neustrelitz, wo wir uns auch getroffen haben, gebraten haben. In Luckenwalde zum Beispiel haben wir eine Kneipe angemietet und uns da eben getroffen und ein bisschen rundherum gefeiert. Und so sucht man sich in der Südkurvengemeinschaft eben seine eigenen Highlights, was eben sportlich weniger gibt, ne? Also wenn du so willst, in der Südkurvengemeinschaft hast du von mir aus alle, ja eigentlich jede Woche, alle 2 Wochen ein Highlight, das du dir selbst organisierst. Und wenn du nur vom Sportlichen ausgehst, dann war es dieses Jahr natürlich der Thüringen-Pokalerfolg gegen Rot-Weiß Erfurt, die wir Gott sei Dank mal wieder geschlagen haben. Jetzt muss ich schon echt nachdenken. Ja,
Dann frage ich mal anders,
Zwickau, ja.
du erwähnst immer die Südkurvengemeinschaft.
Ja.
In der
Ja, es
Südkurve
ist
selbst ist ja die
selbst
Hotta
ist ja die
Azzurro, denke ich mal, so die führende Gruppe.
Genau, also
Und gibt es dann noch andere Gruppen dann rundrum oder irgendwie noch alte Fanclubs oder neue Fanclubs, wie auch immer halt?
genau.
Oder.
Ja. Also im Endeffekt ist es so, die Horda Azzurro ist die führende Gruppe in der Südkurve, und trotzdem gibt es ja noch weitere Gruppen, die seit Jahren die Horda Azzurro unterstützen und die eben Teil dieser Südkurvengemeinschaft sind. Es gab viele Jahre vor 2014, wo die Fanclubs und Gruppen ihre eigenen Fahnen an den Zaun gehangen haben, wo der Zaun recht bunt aussah mit Fahnen. Und das ist nun mittlerweile auf die Südkurve an sich reduziert worden, weil man sich einerseits als Gemeinschaft sieht, als Südkurve Jena sieht und sagt, okay, die Gruppenfahnen, die haben wir dann eben im Block. Beziehungsweise man hat eigene Gruppenfahnen als Schwenker oder so. Das heißt, das ist nicht verloren gegangen, aber es ist nicht mehr das, was man nach außen zeigen wollen. Wir wollen nicht nach außen zeigen, dass wir hier, keine Ahnung, 10, 12 Gruppen sind, die alle ihr eigenes Ding machen, sondern wir sind die Südkurve Jena. Und das wollen wir nach außen zeigen, und weil es eben auch so ist. Wir haben, das sage ich vielleicht mal noch, wir haben Südkurve-Rat. Das war auch so einer der Anfänge dieser Idee, dass man sich regelmäßig zusammensetzt, die verschiedenen Gruppen, und aktuelle Entwicklungen beleuchtet, neue Ideen spinnt, und neue Pläne fasst für die nächsten Wochen, für die nächsten Auswärtsspiele vielleicht auch. Was haben wir vor, was können wir machen, ne? Wie ich vorhin schon gesagt hatte, wo gibt's vielleicht eine schöne Geschichte, wo man sich treffen kann und wo man eben außerhalb der eigenen Räumlichkeiten mal ein bisschen was machen, ein bisschen was organisieren kann. Zum Beispiel gab's, kann ich auch nochmal noch sagen, weil das tatsächlich auch meine Gruppe organisiert hat, bei RB Leipzig 2. Hat man ja immer so die Wahl, boykottiert man's oder fährt man hin? Und wir haben gesagt, okay, ist ja auch in Markkleeberg, Markranstädt, nicht Markkleeberg. Und da haben wir uns eben dort in einem Park getroffen, haben dort Auswärmen gemacht, um auch den Fest sozusagen gegen RB Leipzig 2. Auch zu zeigen. Und das war auch so eine Idee, die aus dem Südkurvenrat entstanden ist.
Die Südkurve scheint ja relativ bunt zu sein. Insofern, ihr habt ja auch musikalische Unterstützung bei der Aktion.
Ja, genau. Also du sprichst wahrscheinlich das Lied Südkurve bleibt an.
Und genau. Werde ich bestimmt mal irgendwie hier noch einbinden in die Geschichte, dass ihr das hören könnt. Aber mir ging es eigentlich eher so jetzt um die Band da im Hintergrund, also auch nicht unbedingt um die Band, aber das ist ja eher eine Punkrock-Kombo.
Genau.
Ist das was man in der Südkurve öfter sieht, so Punkrock, also Subkultur an sich?
Genau, also Subkultur ist was, worüber wir uns auch definieren als Südkurve. Also bei uns, sag ich mal, gibt's außer Nazis eigentlich jede Richtung. Nazis werden nicht akzeptiert in der Südkurve, und ansonsten ist es ein bunter Haufen. Und Punkrock ist so eine subkulturelle Richtung, die viele sehr, sehr gut finden. Wir haben ja auch noch, sag ich mal, Metal-Fans beispielsweise, die ja dann beispielsweise auch Hammond Shall Burn kennen, die ja nun seit einigen Jahren unseren Verein in diesen Niederungen der vierten Liga unterstützen, weil sie einfach auch Fans des Vereins sind, wo ja dann diese Support Your Local Team-Kampagne aufgebaut wurde. Und jetzt hat man ja, haben wir ja auch, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, nächste Woche, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, genau, am 12. am Dienstagabend in Jena, die Aktion Südkurve meets Subculture, wo man auch beispielsweise das Lied von Brechreiz zu hören bekommen wird, aber eben auch andere Stilrichtungen.
Okay. Die Südkurve, weil du sie ja so als Gemeinschaft erklärst, gibt ja so Freundschaften zu der Schickeria nach München und zu den Ultras St. Pauli. Sind das dann so Sachen, die die Süd...
Also,
nee, St. Pauli bringe ich, bring ich daneben, aber genau. München stimmt, ne?
Genau, München stimmt. München ist sogar sehr, sehr richtig, weil es einfach... weil da verbindet tatsächlich auch, ne, der Südkurve-Gedanke richtig krass. Es gibt noch die Freundschaft nach Lausanne, zum Hockeyclub Lausanne, zur Virage West. Und das ist so mit München zusammen, glaube ich, die Freundschaft, die in der Fanszene am festesten verankert ist. Und dann haben wir noch zur Senseless Crew in Bornheim, Frankfurt, FSV Frankfurt. Das ist so die dritte zu nennende Freundschaft in dem Rahmen.
Und so die alten Kontakte, also ich kann mich erinnern, der VfB Leipzig spielte 1993 in der Bundesliga, unter anderem gegen Borussia Mönchengladbach, und da waren halt auch sehr viele Jena-Fans zu der Zeit zu sehen, da rund um den Gästeblock.
Da muss man, glaube ich, einfach unterscheiden zwischen aktiver, junger Fanszene und den Alteingesessenen. Ja, also wir merken, dass wir beispielsweise mit den Ultras Mönchengladbach keine Verbindung haben oder, weiß ich nicht, nicht können, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt einfach keine Kontakte, keine gewinnbringenden. Aber unter den alten Fans, den sogenannten Kutten, gibt es halt noch richtig intensive Kontakte, und auch die werden im Rahmen des Crowdfundings genutzt. Und ja, das sind aber halt nicht die Kontakte der aktiven Ultraszene.
Okay. Du hattest ja gerade mit München erwähnt, das Südkurven-Gedanke wäre da sehr krass verbreitet. Ich meine, in München gibt es natürlich auch die Südkurve, aber ist das jetzt der einzige Grund oder worauf beziehst du das?
Nein, das ist nicht der einzige Grund, aber da passt es halt doppelt.
Ja.
Und ja, im Endeffekt, ich war jetzt am Sonntag, am Wochenende war ja das Kurt-Landauer-Turnier im Gedenken an Kurt Landauer, von der Südkurve München. Und ja, da merkt man eben, da sind dann eben auch die Freunde von Ultra St. Pauli, mit denen die Schickeria München tatsächlich befreundet ist. Das sind eben nicht unsere Freundschaften. Ne? Ja. Das sind sicherlich vereinzelte Kontakte, wo man sagt, okay, den finde ich gut. Ich sage es mal, Schickeria München oder Südkurve München ist ja auch mit Ultras Bochum befreundet, mit denen wir jetzt auch nur einzelne Kontakte haben. Ne? Also man haut sich nicht, aber man hat jetzt auch keine intensiven Kontakte miteinander. Na, wenn ich jetzt sehe, wir haben jetzt im Juli Südkurve Cup, und natürlich würde es uns im Traum nicht einfallen, die Freunde der Südkurve München einzuladen, sondern wir laden unsere Freunde ein, und dazu gehören eben Südkurve München, der LAG in Lausanne und der Bornheimer aus Frankfurt beispielsweise.
Das ist, was ich daran immer so interessant finde, ist ja, diese Kontakte gehen ja immer, wenn man so will, wenn man jetzt mal in Ost-West denkt, gehen die ja immer in den Westen. Gibt es denn gar keine Kontakte so zu Ostclubs irgendwie, dass da irgendwie was läuft? Freundschaftsmäßig?
Naja, Kontakte gehen eigentlich dahin, wo man sich wiederfindet, auch von der Fanszene her. Ne? Ich sag mal, viele Kontakte sind auch sicherlich auf antirassistischen Fußballturnieren entstanden. Beispielsweise in Italien. Und da wirst du halt aktive Fanszenen aus von Lok Leipzig oder eben auch von Dynamo Dresden, Hansa Rostock, Energie Cottbus einfach nicht finden.
Das ist klar.
Wie gesagt, es gibt auch vereinzelte Kontakte in Fanszenen. Zu Babelsberg gibt es da sicherlich auch oft aus diesem Antirassismus-Gedanke einfach Kontakte, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Bekanntschaften, einzelnen Kontakten und tatsächlich Freundschaften, die von einer großen Menge getragen werden.
Okay.
Wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel sage, bei Jena gegen Erfurt Thüringen-Pokalfinale Ende Mai ist die Südkurve München mit 140 Mann angerückt.
Das ist reichlich.
Im Februar, Anfang Februar, Dienstagabend, sind wir eben mit einem Neuner nach Lausanne 800 Kilometer gefahren, um sozusagen die unter der Woche beim Pokalfinale zu unterstützen. Und das wird man nun nicht machen, ich sage es mal, beim SV Babelsberg in der Menge. sage ich jetzt mal auch. Ja, da ist vielleicht mal einer oder zwei oder dreier, die einfach da Kontakte, Freundschaften haben und das war's dann aber auch.
Wenn du die Südkurve als so bunt und lebhaft beschreibst, also das entnehme ich so mal deinen Worten, wie ist das ein Aktivsein? Also gibt es da noch Fanscience-Hefte irgendwie am
Genau.
Spieltag irgendwie Aktivismus?
Genau, also es gibt seit vielen, 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 vielen Jahren, ich könnte es nachgucken, den Bratwurstdealer. Der Bratwurstdealer ist sozusagen das offizielle Fanzine der Horda Azzurro, der Südkurve Jena. Und da werden eigentlich seit Jahren die aktuellen Gegebenheiten in Jena, in der Südkurve, in der Fanszene und auch ein Stück weit in anderen Fanszenen beleuchtet. Gibt auch immer Gastkommentare von Gästen oder von Hoppern, wie sie eben ihren Aufenthalt in Jena fanden und so weiter.
Okay, wenn jetzt jemand sagt, wie möchte ich möchte die Aktion unterstützen, wie kann er das tun? Also das Crowdfunding unterstützen?
Ja.
Der geht auf die Seite und dann kann man Geld spenden, zum Beispiel.
Genau, zum Beispiel geht er auf die Seite crowdfunding.net, klickt auf Support, wenn er Entschuldigung, auf Unterstützen, wenn er deutschsprachig ist und auf Support, wenn er englischsprachig ist. Und dann wird er auf die Seite vom ISN 1000x1000.at weitergeleitet. Da meldet man sich dann an, geht relativ fix und hat dann drei, so, ich sag mal, so eine Art Spendenkonto, so ein Spendenaccount. Und da kann man dann über sofortüberweisung.de, über PayPal oder über Kreditkarte spenden. Das wäre dann die Online-Variante des Spendens. Und dann gibt es eben noch die Offline-Variante. Da kann man entweder überweisen direkt einen Spendenbetrag, kann zu Testspielen von Carl Zeiss Jena kommen oder eben dann auch zum Spiel gegen FC Bayern und kann offline seine Spende abgeben. Ja,
Genau,
das
wann
sind so
ist denn
die
das Spiel? Wann
Möglichkeiten.
ist denn das Pokalspiel?
Ja, wenn wir das wüssten.
Ja, ungefähr. Anfang
Ja, also
August oder?
die dritte Augustwoche,
Ah, okay.
drittes
Und so
Augustwochenende
lange werdet ihr
19.
die Aktion auf jeden Fall laufen lassen?
Genau, also der aktuelle Stand ist bis tatsächlich Mitte August, also 15.8. Und wir hatten uns vorgenommen, dass wenn es sinnvoll ist, das auf den DFB-Pokal auszuweiten, das dann eben auch bis Ende August auszuweiten. Und diese Überlegung findet jetzt natürlich weiterhin statt. Also du kannst davon ausgehen, dass wir uns das nicht nehmen lassen.
Klar. Gut, ich habe noch gelesen, sollte das aus irgendeinem Grunde nachher alles nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht, würden die Gelder dann für das Vereinsmuseum irgendwie also benutzt, verwendet?
Ja, also tatsächlich in beiden Fällen. Also einerseits, wenn das nicht so wird, wie wir uns das vorstellen, und auch wenn es besser wird, als wir uns das vorstellen. Also
Also wenn Geld
wenn
überbleibt.
eben, ja, beziehungsweise wenn unser Geld vielleicht auch einfach nicht gebraucht wird, ne? Wenn einfach der mediale und der Bürgerbeteiligungsdruck so hoch wird, dass eben die Stadt oder ein Investor sagt, okay, Südkurve ist mir wichtig, dann sorge ich auch dafür oder trage ich auch die Extrakosten, dass sie je nach Finanzierung in ihrer Südkurve bleiben können. Und du hast ja gerade schon angesprochen, die würden dann ins Pendium, ins FCC-Museum fließen. Weil tatsächlich Räumlichkeiten sind halt auch für die Arena vorgesehen, aber in der Arena vorgesehen für das Museum. Aber wir gehen ganz fest davon aus, dass sich keiner am Ende finden wird, der die Kosten, die Einstellung dieses FCC-Museums eben auch hat oder haben möchte. Und im Ende, jetzt aktuell haben wir die Situation, dass wir im Fanprojekt einige Teile FCC-Geschichte haben im VIP-Raum, der Haupttribüne einige Teile ihrer Fangeschichte haben. Und ja, und dann schlummern noch so unglaublich viele Schätze in den Zimmern von Fans, wo ich sage, okay, unter den aktuellen Gegebenheiten würde ich das auch nicht als Leihgabe geben, ne, weil man ja gar nicht weiß, wo es ist.
Ja.
Und das würde sich dann ändern, wenn man eine gute Räumlichkeit für ein FCC-Museum hat. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, werden Schätze zum Vorschein kommen aus 113 FCC-Geschichte, mit denen man heute überhaupt nicht rechnen kann.
Karl Zeiss, wie ist das denn mit der Geschichtsaufarbeitung bei euch? Also man sieht es ja gerade bei euren Freunden in München, hat man es ja gesehen, das ist ja noch gar nicht so lange so ein Megathema, dieses Aufarbeiten. Wie ist das bei euch? Habt ihr da selber auch irgendwie was beigetragen zu? Also seid ihr selber da ein bisschen hinten dran, was die Geschichte des Vereins betrifft? Oder?
Also ich denke, wir sind da ziemlich gut, was die Aufarbeitung angeht. Da muss ich jetzt gar nicht unbedingt auf die aktive Fanszene gucken, sondern wir haben ganz viele Leute, die im Verein, im Supporters Club organisiert sind oder die eben ganz privat sagen, ich möchte, dass die Geschichte meines Vereins die Aufmerksamkeit erfährt, die sie auch verdient hat. Wir haben ein FCC-Wiki, wo sozusagen man sich alles Mögliche anschauen kann, wo ich auch mal nachgeguckt habe, was mein erstes Spiel gewesen ist, ne? Also wo quasi sämtliche Ligatabellen der Vorkriegszeit der DDR und eben auch seit 91 digitalisiert sind mittlerweile. Wo Spielernamen auch nachlesbar sind, wo man einfach die Geschichte zum Leben erwecken kann und nicht nur die Riesenerfolge wie das 4-0 gegen AS Rom oder das Erreichen des Cups der Pokalsieger oder eben die 3 Meistertitel, die 4 Pokalsiege. Also das findet sich da auch wieder, aber natürlich auch die schweren Zeiten. Heutzutage oder Anfang der 2000er.
Ja, bei Carl Zeiss ging es die letzten Jahre ganz schön bergauf und bergab.
Genau.
Ich merke mittlerweile, wird der Ton hier ein bisschen schlechter, also es knackst jetzt ein bisschen sehr oft in der Leitung. Wird Zeit, dass wir dann mal zum Ende kommen für das Gespräch.
Daran merkst du das, okay?
Naja, ich sag mal so, das Hörvergnügen wird dann halt eingeschränkt, wenn es ständig knackt. Ja. Also jetzt ist es gerade mal wieder weg.
Okay.
Weiß ja auch nicht. Ich würde sagen, haben wir noch Fragen? Also ist noch irgendwas offen, wo du sagst, das müssten wir vielleicht noch klären oder irgendwas?
Ja, mir fällt es aber schwer, unser Projekt in knapp in Worte zu fassen. Ne? Ich kriege immer viele Anfragen, schreiben Sie mal kurz was dazu. wo ich mir so denke, uiuiui, wo soll ich da anfangen? Im Endeffekt, wichtig ist uns einfach, es gibt die Seite crowdfunding.net, da kann man unterstützen. Mhm. Und wir machen das nicht nur für uns, sondern wir machen das eben auch wirklich für Leute, die in Zukunft Projekte haben, wo sie einfach vor einem riesen Berg von Argumenten gegen einen stehen, beispielsweise Geld, und die nicht wissen, wie sie es machen sollen. Und das bringen wir eben gerne voran. Das wird auch zukünftig von uns auch immer mit gepusht und immer mit unterstützt werden. Und insofern kann ich nur aufrufen, lasst uns das Pilotprojekt zu einem riesen Erfolg machen, und dann haben wir auch sehr, sehr gute Chancen, dass die Folgeprojekte auch richtig, richtig gut werden und dass wir in Zukunft die Bedeutung von irgendwelchen Investoren, von irgendwelchen Gönnern, von irgendwelchen Verwaltungen oder öffentlichen Geldgebern und eben auch von ja, irgendwelchen Sicherheitsbehörden dann entsprechend zurückfahren können, weil man einfach sagt, okay, wir haben die finanziellen Möglichkeiten und wer das Geld bezahlt, der bestimmt integriert wird.
Das war ein schönes Schlusswort. Da kann ich, das kann ich auch nicht mehr schöner formulieren. Von
Danke.
daher bedanke ich mich ganz, ganz doll bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ihr seid ja
Sehr
dann
gern.
aktuell doch so reichlich im Stress, wie man so sieht auf Facebook. Und sage auch Dankeschön an die Hörer, dass ihr bis hierhin gehört habt. Spendet fleißig, unterstützt die Aktion, guckt bei Facebook rein und vor allen Dingen schaut in die Shownotes. Dort werden nochmal einige Dinge, die wir jetzt hier angesprochen haben, nochmal verlinkt zu finden sein, unter anderem auch das Lied. Also, Dankeschön und tschüss.
Auf Südkurve bleibt in unserer Hand. Verlasst euch drauf, verlasst euch drauf. Ja, Südkurve.